Die Regentrude, eine Novelle von Theodor Storm. Im dritten Teil erfahren wir von einem sehr beschwerlichen Weg zur Regentrude. Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaussteckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, musste davon erwacht sein, denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört.
»Was treibst du, Maren?« rief er mit schläfriger Stimme. »Fehlt dir's denn wo?«
Das Mädchen fuhr sich mit dem Finger an die Lippen, denn sie wußte wohl, daß der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Haus lassen würde. Aber sie faßte sich schnell.
»Ich hab nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück. »Ich will mit den Leuten auf die Wiesen. Es ist so hübsch frisch heute Morgen.«
»Hast das nicht nötig, Maren«, erwiderte er. »Meine Tochter ist kein Dienstbot.« Und nach einer Weile fügte er hinzu: »Na, wenn dir's Pläsier macht. Aber sei zur rechten Zeit wieder heim, ehe die große Hitze kommt, und vergiss mein Warmbier nicht.«
Damit warf er sich auf die andere Seite, daß die Bettstelle krachte, und gleich darauf hörte das Mädchen wieder das wohlbekannte, abgemessene Schnarchen. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken.
»Es ist doch schnöd«, dachte sie, »dass du so hast lügen müssen, aber...«
Und sie seufzte dabei ein wenig.
»Aber was tut man nicht um seinen Schatz?«
Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andres, ihrer wartend.
»Weißt du dein Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen.
»Ja, Andres, und weißt du noch den Weg?«
Er nickte nur.
»So lass uns gehen.«
Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche.
»Der ist noch von der Urahne«, sagte sie. »Sie tat allezeit sehr geheim und kostbar damit. Der wird euch gut tun in der Hitze.«
Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen, kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald, aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, so daß die Sonne überall hindurchblitzte. Sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. Als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fortgeschritten waren, faßte das Mädchen die Hand des jungen Mannes.
»Was hast du?« fragte er. »Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andres.«
»Ja, mir war auch so.«
»Es muß 6 Uhr sein«, sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.«
»Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch weiter nicht.«
»Nein«, sagte sie, »das hilft nun weiter nicht. Aber weißt du denn auch noch unser Sprüchlein?«
»Freilich, Maren. Staub ist die Quelle, Dunst ist die Welle.« Und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch:
»Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder.«
Oh, wie brannte sie die Sonne!
»Ja«, sagte Andres und rieb sich die Wange,
»es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.«
Endlich kamen sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritt vor ihnen, stand auch schon der alte Weidenbaum. Der mächtige Stamm war innen ganz hohl, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andres stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm. Nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden. Oben um sie her war es so einsam, und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief: »Andres, Andres!« Aber alles blieb still. Und noch einmal rief sie: »Andres!« Da, nach einiger Zeit, war es ihr, als höre sie es von unten wieder heraufkommen. Und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und fasste seine Hand, die er ihr entgegenstreckte. »Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und ausgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten zu der Abgrund ist?« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich, ich habe einen sicheren Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breite Schulter, und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengange hinabgetragen wurde. Denn es war kühl hier im Innern der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab, nur einmal hörten sie dumpf aus der Ferne die unterirdischen Wasserbrausen, die vergeblich zum Licht emporarbeiteten. »Was war das?« flüsterte das Mädchen.
»Ich weiß nicht, Maren.«
»Aber hat's denn noch kein Ende?«
»Es scheint fast.«
»Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat.«
»Ich denke nicht, Maren.«
Und so stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichts unter sich, das mit jedem Tritte leuchtender wurde. Zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher.
»Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein«, sagte sie endlich.
»Kälter ist sie wenigstens nicht«, meinte Andres, indem er das Mädchen zur Erde hob.
Von dem Platz, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus. Sie bedachten sich nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewiesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Wenn sie so nach der einen oder anderen Seite blickten, so sahen sie in ein ödes, unabsehbares Tiefland, das so von aller Art Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirre verlassener See- und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, dass ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzeln stehenden Bäumen eine solche Glut, dass es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine Flammen über dem staubigen Weg hinfliegen. Andres mußte an die Flocken aus dem Feuerbarte des Kobolds denken. Einmal war es ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein. Dann wieder glaubte er, deutlich neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber wandte, vermochte er nichts zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen. »Ja«, dachte er, indem er des Mädchens Hand erfasste und die beiden mühsam vorwärts schritten. »Sauer machst du's uns, aber Recht behältst du heute nicht.« Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des anderen hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts hüben und drüben unter ihnen die unheimlich dunstende Niederung. Plötzlich blieb Maren stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide. »Ich kann nicht weiter«, murmelte sie, »die Luft ist lauter Feuer.« Da gedachte Andres des Metfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abgezogen, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausende von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kelchen vor vielleicht mehr als 100 Jahren die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten. Kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf. »Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?« »Auf keiner Wiese, Maren, aber trink nur, es wird dich stärken.« Als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellen Augen um sich her. »Trink auch einmal, Andres«, sagte sie, »ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf.« »Aber das ist ein echter Tropfen«, rief Andres, nachdem er auch gekostet hatte. »Mag der Himmel wissen, woraus die Urahne den gebraut hat?« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Maren?« fragte Andreas.
»Oh, nichts, ich dachte nur...«
»Was denn, Maren?«
»Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen, und ich gehe da aus und will Regen machen.«
»Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren, aber wir anderen haben unser Fätzchen Heu schon längst in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen.«
»Ja, ja, Andres, du hast wohl recht. Man muss auch an die anderen denken.«
Im Stillen bei sich selber aber setzte sie nach einer Weile hinzu: »Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor. Du tust ja doch alles nur von wegen deinem Schatz.«